Ich meine, die Leute, die mit am reichsten sind in Deutschland, sind die alteingesessenen Verlegerfamilien, die viele Jahre, Jahrzehnte Regionalzeitungen hatten. Und ja, nicht ohne Grund, weil das ist, die haben halt sozusagen diese Bereiche dominiert, konnten da das ganze Werbegeld bekommen, hatten da die Meinungshoheit. Und die Situation hat sich eigentlich geändert. Also es wird eher wieder besser, weil diese alten Zeitungen brechen weg. Und das Interesse bleibt da, da jetzt was Neues zu bauen und zu sagen, hey, ich bin derjenige, der sozusagen eine Stadt bespielt, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in der Stadt was macht. Egal wo, politisch, wirtschaftlich, sportlich, kulturell. Du musst immer durch diese Tür durch. Dann kannst du nach wie vor, glaube ich, in den nächsten Jahren ein tolles Business mitbauen.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Eine neue Woche, ein neuer spannender Gast. Wie jede Woche ist es unser Ziel, euch inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ihr Wissen mit uns teilen und uns ihre besten Tipps verraten. In dieser Folge durften wir mit dem vermeintlichen Event- und Marketing-Guru der deutschen Szene sprechen, Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR. Begonnen haben die Online-Marketing-Rockstars damals als ein kleines Event mit knapp 200 Teilnehmern. Mittlerweile begrüßen sie knapp 55.000 Menschen in den Messehallen, produzieren unzählige Podcasts und haben ein Team von knapp 90 Mitarbeitern aufgebaut. In Hamburg sind sie eine feste Institution und der erste Kanal, wenn es darum geht, Marketing-Trends ausfindig zu machen. Ich spreche mit Philipp über die Zeit vor OMR, seine zwei Firmenverkäufe, warum er damals in New York lebte und welche Weltstars er schon kennenlernen durfte. Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist Philipps Neugier. Man unterhält sich mit ihm keine zwei Minuten und schon fängt er an, dich mit Fragen zu bohren, egal welchen Hintergrund du hast. Dieses aufrichtige Interesse an seinem Gegenüber hat ihn vermutlich dorthin gebracht, wo er heute ist. Was ihn aber noch alles ausmacht und wie seine persönliche Vision aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. In dem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Folge. Viel Spaß! Wir sitzen hier heute im Herzen Hamburgs, 100 Meter gefühlt weg vom Fernsehturm, und woran wir vorbeigelaufen sind auf dem Weg, waren die Messehallen. Und wir dürfen hier wirklich mit einer Person sitzen. Einige nennen ihn den Podcast-Papst. Wir können für uns, für Chefdruff sagen, eine der größten Inspirationsquellen. Wir dürfen heute uns mit Philipp Westermeier unterhalten. Moin, Philipp.
Moin, vielen Dank. Das ist ja toll, das zu hören. Also vielen, vielen Dank.
Philipp, du bist, ich glaube, in der Online-Marketing-Szene bist du ein Begriff schlechthin. Alle, die irgendwie was mit Marketing zu tun haben. Hol uns noch mal kurz ab. Wer ist Philipp Westermeier für alle Leute, die nicht aus der Branche unbedingt kommen?
Ja, also ganz simpel, sehe mich als Unternehmer, komme ursprünglich aus Essen im Ruhrgebiet, bin vor 15, 16 Jahren, so 2003, nach Hamburg gekommen, habe dann kurz bei Gruner und Jahr gearbeitet, Bertelsmann als Assistent vom damaligen Chef von Gruner, Bertelsmann Vorstand damals gewesen, bin dann raus, habe mit meinen Partnern zusammen Firmen gegründet im Online-Marketing- und Digitaltechnologiebereich. Unter anderem SEO-Seiten gemacht, wie so viele. Dann haben wir so Banner gemacht, die dich verfolgen. Das kennt man ja von Schuhe, die immer hinterherkommen. Nicht so sexy, aber sehr effizient damals, effektiv damals. Haben dann auch so Handel mit Restplätzen im Advertising-Bereich gemacht. Und nebenher habe ich immer so Seminare gegeben, weil mich Leute gefragt haben, kannst du mir helfen mit irgendwie Online-Marketing? Und dann habe ich das versucht. Und dann irgendwann ging es halt, ich mir einzeln einmal ein Seminar gemacht. Da haben die Seminarleute irgendwann gesagt, Mensch, sieht man sich nicht mal wieder oder gibt es nicht noch ein Aufbauseminar? Und dann haben wir das aber nicht gehabt. Dann haben wir dazu eine Konferenz stattdessen gemacht, einmal im Jahr, und alles so nebenberuflich für die ersten 3-4 Jahre. Und aus diesem ganzen Ding ist dann, aus der Konferenz ist dann jetzt, was ich heute so als Medienunternehmen sagen würde, wir sind jetzt fast 100 Leute hier bei OMR, also mit Event-Business, mit Podcast-Business, mit Seminaren, also Education, Studien, Jobbörse und allem, was so dazugehört, natürlich Redaktion. Und das ist jetzt sozusagen mein unternehmerisches Leben geworden. War so nicht ganz geplant. Ich wollte immer so in diesem Bereich Medienmarketing arbeiten. Bin da super zufrieden und glücklich mit. Haben wir jetzt so ein bisschen auch Hobby, dann fast einen Beruf gemacht. Und jetzt gucken wir, wie wir da die Zukunft gestalten können. Sozusagen, wie man heute eine Medienfirma baut.
Genau. Jetzt hast du schon ganz viel vorweggenommen, was wir gleich quasi nochmal reingehen. Was wir heute mit dir machen wollen, wir wollen einmal Status Quo analysieren. Wo steht ihr heute? Du hast eben schon ein paar Kennzahlen gesagt. 100 Mitarbeiter, OMR, wie viele Zuschauer waren das oder Teilnehmer waren das bei der letzten Konferenz da?
52.000.
Das sind HSV ausverkauft, Volkspark.
Ja, ja.
So, die kommen dann
auch in zwei Tagen.
Ja, die kommen in zwei Tagen dann zu euch in die Messehallen. Wir wollen heute von dir
so ein bisschen erfahren, welche Wendepunkte gab es bei dir im Leben? Wie war deine Kindheit? Wie war deine Jugend? Wie hast du dich damals fürs Studium interessiert und auch gefunden? Dortmund, Hamburg sind so ein paar Adressen. Wie ging es dann zu Gruner und Jahr und in die ersten Unternehmensgründungen, wo du ja eben schnell drüber hinweggegangen bist, die aber ja schon recht erfolgreich waren, was wenn man sich das monetär anguckt, was dabei rumgekommen ist. Und dann, wir waren jetzt hier eben auf dem Flur für alle Zuhörer, wir haben gewartet auf Philipp und hier laufen hunderte Menschen lang und dann sprichst du mit dem einen, hey, was macht ihr denn? Wir sagen, ja, wir machen einen kleinen Podcast. Ah, mit Philipp, ja, das wird ja Wahnsinn. Und alle haben gesagt, wir haben gesagt, worum wird es gehen? Wir haben gesagt, wir wollen mit dem Menschen Philipp Westermeier sprechen. Wir wollen gar nicht so viel über OMR sprechen. Dann haben wir gesagt, oh, das ist ja interessant. Weil man muss auch wissen, man läuft hier durch, es ist alles voll mit Red Bull und Jägermeister, also super Partner, du bist hier super versorgt. Und es hängen überall diverse Artikel, weil OMR ist eine Institution geworden.
Vielen Dank, ja.
Also kann man so sagen, oder?
Ja, ich bin ja selber sozusagen sehr, sehr betroffen. Insofern halte ich mich da zurück. Aber wir arbeiten dran, schon ja, sowas zu bauen.
Also dann nochmal auf den Punkt gebracht. 52.000 Teilnehmer, 100 Mitarbeiter. Sprecht ihr über Umsatz?
Ja, also wir schießen jetzt so Richtung 20 Millionen Umsatz.
20 Millionen Umsatz. Das ist unser aktueller Status quo. Jetzt hast du gesagt, du bist in Essen geboren. Wie bist du aufgewachsen?
Total normal. Also ich habe irgendwie einen Bruder in einer relativ Familie, die Eltern haben sich heute mittlerweile getrennt, aber damals waren die zusammen. So, würde ich sagen, Mittelklasse, Essen.
Was haben die gearbeitet?
Mein Vater war auch Unternehmer, das hat aber nie so gut funktioniert. Der war dann auch immer mal wieder insolvent. Das hat mich auch ein bisschen geprägt, ohne das zu wissen, weil er immer wieder auch Firmensachen angekurbelt hat im Import-Export-Bereich sozusagen, auch mit, weiß nicht, gefrorene Baguettes importiert und sowas alles, Marmelade, ein Kram, als das damals, so 70er, 80er Jahre. Und ja, der war also Unternehmer in verschiedensten Bereichen, aber jetzt nicht so erfolgreich am Ende. Hat immer wieder Firmen gehabt mit auch so 10, 15 Leuten, aber ja, sehr, sehr wackelig konstruiert. Der war selber auch komplett aus der Armut eigentlich, muss man sagen. Und hat dann aber uns damit so in die Mittelklasse reingepusht. Und meine Mutter ist Lehrerin.
Okay. War dein Vater, seitdem du denken kannst, Unternehmer oder kam das auch später?
Seitdem ich denken kann, Unternehmer, ja. Also der war nicht immer Unternehmer, aber seitdem ich denken kann, auf jeden Fall, ja.
Und hast du auch selber mit den Unternehmen mitgearbeitet?
Ja, also immer wieder auch so Lager aufgeräumt, dann teilweise in der Bäckerei, da gab es so diese Konzepte, wo man so Bäckereien macht, wenn man noch Brot aufgebacken wird, diese, wie heißt das, Aufbackbäckereien, sag ich mal dazu, ne? Da habe ich dann auch gearbeitet und alles Mögliche gemacht. Also ich habe immer schon so in den Firmen irgendwie mitgeholfen und das miterlebt, sehr eng. Das muss man sagen, auch übrigens auch sehr negativ häufig. Das hat mich richtig, richtig genervt, da dann arbeiten zu müssen. Oder dass auch die Firmen dann einfach nicht funktioniert haben und wir dann als Familie wirklich immer mal wieder so uns sehr stark einschränken mussten oder Autos sozusagen weggenommen wurden, weil wir kein Geld mehr hatten und so.
Das wird dich ja, oder hat dich das geprägt, dass du, sind daraus irgendwelche Muster bei dir entstanden, dass du ja, dir damals in frühen Jahren gesagt hast, ich will später viel Geld verdienen oder ich will nie in der Situation sein?
Das weiß man ja nicht so genau. Also ich frage mich das häufig selber. Also ganz sicher will ich nicht in der Situation sein, weil das ist natürlich richtig scheiße, wenn da deine Familie deine wirtschaftlichen Achterbahnfahrten mitmachen muss und noch das ist ja für Kinder nicht so cool eigentlich, denkt man. Und für die Frau nicht, weil am Ende ist auch die Ehe meiner Eltern kaputt gegangen, aber so richtig, was es jetzt wirklich bewirkt hat, das weiß man ja nicht. Aber es hat mich.
Aber es hätte ja sein können, dass aufgrund dessen deine Wahl für Studium sich schon geprägt hat. Was hast du studiert? Wie kamst du zu der Entscheidung?
Ich habe BWL studiert und Medienwissenschaft. Und das.
Wie kamst du zu der Entscheidung damals?
Ja, ich wollte schon so irgendwie im Businessbereich arbeiten, so Manager werden. Auch jetzt, ich wollte nicht jetzt zwangsläufig nur Unternehmer werden, als ich jetzt irgendwie 18, 19 war, aber ich wollte halt schon so auch ja Geld verdienen, ein bisschen so sozialer Aufstieg. Wie gesagt, wir waren jetzt gute Mittelklasse, aber jetzt nicht richtig gut. Also wir haben jetzt da nicht irgendwie auf die Kacke hauen können. Aber ich will das jetzt nicht runterspielen. Hat mir nichts gefehlt. Insofern, das war alles gut. Aber es gab halt durchaus die Chance auf einen sozialen Aufstieg. Jetzt nicht so wie jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt in Hamburger Elbvororten heutzutage aufwächst, das ist natürlich schon mal häufig noch angenehmer. So war es jetzt nicht. Ja? Deswegen BWL dachte ich, da geht es mir auch gut. Und was aber für mich viel prägender war Medien. Ich hatte schon immer so mit 15, 16 und auch eigentlich immer hohes Interesse für Medien, also für Marketing, Medien. Das war schon immer da und im BWL schon ist ja auch Marketing mit drin, in Medien irgendwie so ein bisschen mit drin und das hat mich eigentlich immer getragen. Also ich habe in der Schülerzeitung, Lokalzeitung, Lokalradio immer irgendwie so.
Aber dann hättest du auch Journalist werden können.
Wollte ich auch lange und habe aber so ein bisschen dann gesagt, Mensch, ich kann ja auch mit dem BWL-Studium Journalist werden. Und ich hätte das wirklich überlegt. Also ich habe vor kurzem den Chef, den Sportchef vom ZDF kennengelernt und dem gesagt, Mensch, wenn mein Lebensweg anders, aber auch besonders erfolgreich oder sehr erfolgreich verlaufen wäre, dann wärst du halt mein Chef, weil dann wäre ich irgendwie Moderator vom aktuellen Sportstudio. Aber wie gesagt, ich habe dann diesen kaufmännischen Weg eingeschlagen. Ich habe mir noch überlegt, wirklich bis, als ich Assi war bei Gruner und Jahr, ist ja ein Verlagshaus, dachte ich mir auch, vielleicht ist da sogar ein Weg, jetzt nach so einer Assi-Zeit doch nochmal irgendwie in den journalistischen Bereich zurückzukehren. Das ist für mich, ich bin in total beiden Welten.
Weil das Spannende gerade ist, warum ich so schmunzeln muss, wir haben vor 2-3 Wochen mit Dr. Georg Kofler, dem Gründer von ProSieben, gesprochen und der hat genau das andersrum gemacht wie du. Der hat gesagt, der hatte nie was mit Unternehmertum an sich im Hut und hat Publizistik studiert und ist daraus Unternehmer geworden und hat sich jetzt aber im Nachhinein gewünscht, er hätte wahrscheinlich damals mehr BWL gemacht, so wie du es getan hast, weil der Schritt vom BWLer zum Journalisten wahrscheinlich nicht ganz so kompliziert ist.
Ja, also wahrscheinlich ist der Schritt wirklich einfacher. Ich glaube, der Herr Kofler, dem geht es ja nun sehr gut, der hat ja eine extrem erfolgreiche Karriere gemacht. Ich glaube, wenn der jetzt sich beschwert, das ist auf ganz hohem Niveau.
Ja.
Aber ja, so war jetzt mein Weg. Also das war für mich prägender, in diese Kreativbranche reinzuwollen, als jetzt das BWL-Studium. Das war so wichtig, aber das war jetzt nicht, was mich getrieben hat.
Dann warst du, mit wie vielen Jahren warst du durch? Also warst du ein guter Schüler eigentlich noch?
Ja, schon okay.
Okay. Und dann Studium in Dortmund gemacht?
Ja, nicht viel. Also ich habe ja, das ist, habe ich schon im anderen Podcast, wo auch so ein bisschen zur Sprache kam, erzählt, habe ich mit 19 eine Amerikanerin kennengelernt in Essen und bin dann mit der gemeinsam nach New York gezogen und habe dann von 19 bis 21 in New York gelebt, im Studentenwohnheim.
Mit ihr?
Mit ihr.
Auf einem Zimmer quasi?
Ja, so. Auf einem Zimmer nach einer kleinen Wohnung zusammen. War dann 3 Jahre in New York, habe aber in der Zeit in Dortmund meine Scheine gemacht und war da nicht viel anwesend, habe dann alle meine Praktika alle Zeit.
Also New York, Dortmund gependelt für die Klausuren.
So ein bisschen, ja. Hab da in New York gearbeitet, also jetzt nicht jetzt offiziell, teilweise dann nicht auch offiziell, aber auch so irgendwo Saftbar oder so gearbeitet oder jetzt halt nicht angemeldet gearbeitet. Ja, habe aber dann in Deutschland mein Studium sozusagen gemacht, weil ich das in den USA nicht bezahlen konnte. Das ist ja das Studium viel, sehr, sehr teuer und ich wollte irgendwie weiterkommen auf diesem akademischen Weg. Ich wusste, ich will einen Abschluss haben, aber der war in den USA für mich nicht zu kriegen so schnell. Und ich war im deutschen System drin mit Abi und allem drum und dran, Zivi gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich trotzdem da sein. Und ja, bin da häufig wirklich hin und her geflogen, aber habe da jetzt wirklich dann mein Netzwerk aufgebaut gehabt. So hatte da viele Freunde über meine Freunde, eine richtige Struktur, so eine Zusammenleben da in der Stadt. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Das war wahrscheinlich so für mich jetzt neben den 20 Jahren davor oder den 19 Jahren davor, die familiären Wurzeln, war das sicherlich so das Krasseste da im Studentenwohnheim, wo alle irgendwie große Ziele haben, teilweise.
Waren das alles Amerikaner oder viele Internationals?
Beides. Aber auch viele Amerikaner. Aber dann auch so Leute, die also jetzt nicht die Average Midwest-Amerikaner, sondern irgendwelche New Yorker-Kids, die dann da irgendwie schon auf was vorhatten oder irgendwie die jetzt als Model in die Stadt kamen, die auch so alt waren wie ich und dann irgendwie irgendwo in Kansas als Model entdeckt wurden und jetzt erstmal so eine Studentenwohnung reingestopft wurden und von der Agentur und jetzt irgendwie zu irgendwelchen Shows oder Shootings gehen sollten und so. Also das war so, solche Leute betraf man halt da regelmäßig. Und das hat mich sehr geprägt. Das hat immer, da war jetzt niemand, der so sagte, ich will jetzt eigentlich irgendwie Steuerberater werden hier in Dortmund.
Das amerikanische Mindset irgendwie.
Das ist New York vor allen Dingen. Das ist halt der totale Punkt, wo dann da in der Altersklasse oder generell in der Stadt solche Leute halt sind, die da immer so unterwegs sind. Da kam halt keiner und wollte irgendwie sagen, ich möchte eigentlich jetzt Lehrer werden. Das hat man da nicht getroffen. Die gibt es sicherlich auch in New York, aber die waren halt nicht in diesen Studentenwohnheimen, dann nicht da irgendwie in diesen Gruppen, in die ich da reingerutscht bin, unbewusst. Und da kam halt sehr, sehr viel so Ehrgeiz und das, was ich dachte, okay, es ist ja alles möglich. Dann kam ein Typ, weiß ich noch ganz genau, der damals Kofi Annan war UN-Generalsekretär, der hat dann irgendwie im Büro gearbeitet von Kofi Annan. Der wohnte auch in einem Studentenwohnheim. Da dachte ich, ey, krass, was hier für Typen rumhängen. Auf einmal so die Spitze der Welt, so UN-Generalsekretär ist zum Greifen nah quasi. Das hat mich irgendwie so sehr geprägt, diese Zeit. Und dann warst du irgendwie Kellner in irgendwelchen Restaurants und dann kamen irgendwelche Mega-Promis da zum Essen vorbei und sowas. Das war so diese Nähe. In Essen hast du das ja nicht. In Essen lebst du da rum und der größte Star ist irgendwie ein Schwimmer, der mal bei Olympia Vierter geworden ist oder so. Jetzt hart gesagt. Und in New York ist es halt ganz anders. Da sind dann halt wirklich so Kellner da und auf einmal sitzt dann da irgendwie ein Typ, wo du denkst, krass, da war ich in einem Film.
Aber das ist ja schon, das muss man ja sagen. Also, dass du dann in den frühen Jahren hast du ja schon Role Models für dich gehabt, die du hier nicht gehabt hättest. und die dich vom Mindset, wie du gerade gesagt hast, so geprägt haben.
Ja, und jetzt Role Models ist jetzt, sagen wir mal, sehr stark. Es ist eher so eine Gesamtkultur oder so eine Gesamtattitude, die immer so da war. Es ist nicht die einzelne Person, sondern es ist mehr so das Portfolio in verschiedensten Personen.
Glaubst du, ist es immer noch so? Deutsch-amerikanisch vom
Ich glaube, wenn man die richtigen Strukturen reingerät, so in dem Alter, dann würde man genauso infiziert oder genauso begeistert werden. Also würde es mir genauso gehen, Also wenn ich jetzt wieder nach New York gucke, ich glaube, da gibt es nach wie vor so Studentenwohnheime, Student Housings, wo man leben kann und man jetzt mit 19 die Welt sozusagen gerade erstmals richtig betritt nach der Schule und sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn man dann krass gecatcht wird. Und
würdest du es genauso wieder machen?
Das war jetzt noch nicht geplant. Ich wusste das ja gar nicht. Ich hatte diese Frau kennengelernt, ne? Und dann
hier in Essen.
In Essen, ja, die witzige Geschichte. Ich habe Zivildienst gemacht bei einer Frau, die querschnittsgelähmt ist, war so Mitte 50 oder 50 damals. Und die lebte selber 20 Jahre in den USA. Hat dann einen Autounfall gehabt, querschnittsgelähmt, ist dann zurück nach Deutschland gekommen wegen der sozialen Versorgung als querschnittsgelähmte. Und dann habe ich dort bei ihr immer eine Woche sie versorgt, bin ihr in der Wohnung gelebt. Und dann kam immer die Tochter von dieser Frau, die halt in Amerika geboren wurde, groß geworden ist, also die war eine Amerikanerin, zu Besuch. Und diese Tochter war dann die Freundin von mir, mit der ich dann nach New York gegangen bin.
Okay. Ja, spannende Zeit damit Anfang 20. Also man sagt ja, dass New York so immer noch einer der Hubspots ist, wo man unbedingt eigentlich hingehen sollte.
Also
hast du noch Kontakte von damals?
Ja.
Bist du regelmäßig da?
Ja, schon. Also jetzt nicht so regelmäßig, einmal im Jahr vielleicht oder so.
Und dann hast du dich in New York in die Bib gesetzt, hast ordentlich gepaukt, bist zurück nach Essen, nach Dortmund geflogen.
Brooklyn Heights Public Library, ja.
Und dann bist du zurückgeflogen, um dann Rechnungswesen zu schreiben.
Ja, wirklich.
War das nicht frustrierend auch irgendwie? Also warum hast du nicht gesagt, ich breche das jetzt ab in Deutschland?
Weil es war ja irgendwie ein sinnvoller Plan, erstmal da einen Abschluss zu bekommen. Und dann wäre der ja auch in den USA anerkannt gewesen und alles. Und ich hatte jetzt ja auch, ich wusste ja gar nicht, was kommt jetzt langfristig, aber ich war schon so ein bisschen auf Sicherheit aus und wollte ein Studium gerne machen. Und das ging halt eigentlich für mich nur so. Klar, kannst du dann auch gucken, ob du irgendwie so eine City University reinkommst, wo dann die Gebühren geringer sind. Aber für mich war es so viel einfacher.
Bachelor, Dortmund.
Nee, Diplom.
Diplom, ah, das war, ja.
Naja.
Diplom.
Alte Zeiten, schon ein paar Jahre.
Ja, das kennen wir gar nicht mehr. So, Diplom gemacht.
Mhm.
Und dann war für dich die Entscheidung, du hast weiter studiert?
Ja, ich habe dann irgendwie meine Abschlussarbeit geschrieben, auch über Gründung von Zeitschriften. Und da der Prof, der die betreut hat, fand die ganz gut und sagte mir, Mensch, hier, du bist ja auch so ein Medientyp, Zeitschriften und so, ich wechsle jetzt hier nach Hamburg an die Hamburg Media School, so ein neues Institut der Uni Hamburg und werde da akademischer Leiter und baue da jetzt so neue Studiengänge auf, Medien, Management und Journalismus und so und da suchen die jetzt auch gerade Studenten für den ersten Jahrgang. Kannst du dir nicht vorstellen, das zu machen? Und ich hatte mich da halt von meiner, oder wir hatten uns getrennt, weil ehrlicherweise hatte sich meine Freundin eher von mir getrennt als umgekehrt. Und dann war ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann da mein Studium auch zu Ende gemacht und dann mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? In Essen bleiben wollte ich nicht. Nach New York wollte ich auch nicht oder war ich jetzt gerade fertig mit nach den Jahren?
Obwohl das so aufregend war und so viele gute Leute
da waren. Ja, da fühlt man sich ja auch dran, ne? Also dann nach 3 Jahren oder so war ich dann auch so, das war einfach noch ein hartes Leben. Ist auch anstrengend da und wenn man keine Kohle hat und dann davor, am Anfang steht halt kein Visum so richtig, jetzt wo man sofort sagen kann, ich bin ja auf dem Arbeitsmarkt gar nicht der gleiche wie ein Amerikaner, weil ich habe einen deutschen Abschluss, aber hat keinen amerikanischen, keine Green Card. Da war das dann gar nicht so optimal. Da war ich auch irgendwie froh, da mal weg zu sein. Dann wollte ich mir was Neues angucken und wahrscheinlich wäre ich irgendwie in Berlin gelandet oder in irgendeiner anderen amerikanischen Stadt, vielleicht dann irgendwie in San Francisco oder sowas. Aber dann kam halt diese Chance mit diesem Professor, der dann sagte, Mensch, hier in Hamburg. Und Hamburg fand ich eben auch ganz cool, kannte ich nicht so genau. Und dann bin ich dem gefolgt und hatte da dann das Glück, als einer im ersten Jahrgang, da gab es auch so Stipendien, da konnte man das dann da relativ gut studieren. Und dann war ich halt da mit dabei und habe das dann 2 Jahre gemacht.
Wie alt warst du da jetzt? Wo sind wir ungefähr gerade?
Als ich da angefangen habe, war ich 23 in Hamburg. Bin nach 23 in Hamburg gekommen jetzt.
Und da warst du mit 25 durch?
Genau.
Und dann ging es für dich, hattest du dann schon den klaren Plan, zu sagen, alles klar, nach dem Master weiß ich
X. Ja, ich wollte so einen Medienkonzern, ins Management von einem Medienkonzern, das wusste ich relativ klar. Hatte ich ja dann auch im Studium her irgendwie einen klaren Plan. Ich wusste jetzt Journalismus erstmal nicht, sondern erstmal jetzt diese Management-Skills und so, jetzt so eher so Management-Karriere war mein Plan. Und dann hatte ich halt riesen Glück, dass da damals der Chef von Gruner so sagte, Mensch, ich brauche hier einen neuen Assistenten, Büroleiter, wie das immer so hieß. Ich will mal was Neues ausprobieren, bringt mir mal Leute von extern, die irgendwie spannend sind, die ich mal kennenlernen kann für so einen Job bei mir im Büro. Und dann hat der Personalchef von Gunnar und Jahr da irgendwie angerufen an der Hamburg Media School und gesagt, Mensch, hier habt ihr die Aufgabe, irgendwelche Leute ranzukarren, die irgendwie meinen Chef begeistern und der Assi werden können und so. Und dann hatte mein Professor von damals, den ich immer noch über die 2 Jahre da eng dran war.
Dr. Armin Rott?
Genau, der.
Der ist ja immer noch bei uns an der Uni.
Ja, habe ich am Lehrstuhl gearbeitet und hatte auch überlegt, bei dem zu promovieren. Waren wir schon so Überlegungen, worüber ich promovieren könnte und so. Dann kam dieser Anruf und dann sagte der Mensch, der hat mich irgendwie von Gunnar Jahr, der Personalchef, angerufen. Die suchen da jemanden, willst du da mal hinlaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir gerne angucken, finde ich geil. Den Job finde ich total spannend. Wenn du mir das zutraust, würde ich mich freuen, wenn du mich da empfiehlst. Und dann hat er mich da empfohlen. Und dann bin ich da hin und dann hatte ich einen Termin mit dem Bernd Kunon. Und dann haben wir uns gut verstanden und dann sagte, okay, kannst du das machen, ja. Und dann bin ich der Assi geworden.
Du hattest ja eigentlich dann nie so wirklich den Struggle, irgendwie zu sagen, nach dem Studium, was kommt da für mich? Du warst ja relativ gut vorbereitet. Bis dann.
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe dann tatsächlich jetzt nämlich nicht bewerben müssen, keine große Ochsentour machen müssen. Also das kam dann, weil ich eigentlich, ich dachte schon, ich promoviere so und habe dann entsprechend sich darauf so ein bisschen vorbereitet. Dann kam der Anruf und dann ging das relativ schnell.
Ja, okay. Ersten Berufssache, Gruner und Jahr wahrscheinlich, jetzt sind wir, da New Economy war schon zu Ende.
Ja, auf jeden Fall zu Ende. Was war so 2005, 2006?
Ja.
2007 war ich da so, die Zeit.
Aber Ende 2005 angefangen. Da warst du immer noch ein Early Adopter, wenn das Thema neue Medien da aufkam, da ging es doch.
Ja, genau. Das war noch, also so SEO und so war da auch gerade angefangen, parallel in dieser ganzen Suchmaschinenoptimierungswelt ging da los. 2006 und 2007, weiß ich noch, da kam irgendwann StudiVZ, für mich auch sehr prägend. Da kamen die Gründer von StudiVZ, Essan Dariani, Michael Brehm, haben dann versucht, StudiVZ, also erstmal haben sie natürlich in kürzester Zeit groß gemacht, dann verkauft und da haben die auch bei Gruner und bei Bertelsmann angeboten, dass man das kaufen kann. Und dann saß ich da mit in einem Meeting, wo die am Tisch saßen und sagten, Mensch, ihr könnt das hier kaufen, kostet irgendwie 60 oder 70 Millionen oder irgendwie sowas oder 80 Millionen. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Hier sind so Typen, die sind so alt wie ich und die sitzen jetzt hier bei meinem Chef, bei dem Chef von Gruner und Bertelsmann am Tisch und sagen dem, kannst haben, kostet aber 70, 80 Millionen. Und dann dachte ich mir, what the fuck, ey. Ich bin hier falsch mit meinem Anzug und meiner H&M-Krawatte und hier die Präsentation und den Termin anzuberaumen und Protokoll zu führen. Ich muss auch sowas machen. Und dann war der Punkt, wo eigentlich so die Inspiration kam, zu sagen, da ist gerade was Neues, da passieren so krasse Sachen. Ich erlebe das hier live mit. Ich gehe jetzt bei...
Also waren die StudiVZ-Gründer quasi der unternehmerische Start von Philipp Westermeier?
Ja, das wäre jetzt ein bisschen zu krass, aber es war so einfach, das war für mich so der Moment, wo ich realisiert habe, dass gerade ein sehr, sehr gutes Zeitfenster ist, dass man auch in meinem Alter damals sehr gut was machen kann, dass man nicht jetzt irgendwie warten muss, bis man super erfahren ist, um zu gründen, dass jetzt dann sich Sachen ändern in der Welt, die gerade anfangen. Ich hatte immer schon so Spaß, nebenher so Projekte zu machen. Also so ein bisschen unternehmerisch war ich halt schon. Ne? Musste man ja auch sein, um in New York irgendwie klarzukommen. Aber ich war jetzt nie so, dass ich dachte, jetzt baue ich eine Firma. Da habe ich dann, als ich sowas dann beobachten konnte, dann war ich auf anderen Events, habe dann andere Leute gesehen. Das gab ja nicht nur StudiVZ. Und da habe ich so gemerkt, okay, da fängt gerade so eine Welt an. Da versuche ich mir dabei zu sein.
Die ist spannend. Dann bist du 2 Jahre in den Investmentarm von Gruner gegangen?
Ne, da war ich nur recht kurz. Also okay. Das war dann irgendwie, glaube ich, Kalenderjahr übergreifend. Deswegen sieht es aus wie 2 Jahre, aber da war ich wahrscheinlich noch nicht mal eins.
Und jetzt kommt ja der spannende Teil, finde ich. Den finde ich so spannend. Jetzt geht's los mit dem Unternehmertum. Jetzt kommen die ersten beiden.
Aber das erste schon, finde ich, für mich sehr wichtig, wie dieser Weg. Weil diesen Weg, ja, wie man da reinrutscht, das ist schon, also diese Schnittstellen zu haben, war für mich, glaube ich, super wichtig.
War der Geschäftsführer von Gruner, war der prägend für dich? War das eine Art Mentor? War das damals?
Schon prägend, ja. Also bis heute mit ihm befreundet, habe ihm bis heute recht viel zu verdanken, der ihn ab und zu treffen, wenn wir uns mal zum Essen und so. Und der ist ja mittlerweile auch längst woanders. Der macht jetzt verschiedenste Aufsichtsratstätigkeiten, aber ist ein super Typ. Und
was hast du von dem konkret gelernt, wenn du jetzt so sagen würdest, die 3 Sachen haben mich nachhaltig von ihm als Person geprägt?
Ja, also das kann man nicht so genau sagen, weil das jetzt nicht so explizit 3 Sachen waren, sondern das eher so sein gesamter Ansatz war. So wie das, man beobachtet ja ganz viele Sachen unbewusst und indirekt saugt man irgendwas auf. So geht er also mit seinen Kollegen um, so führt er also dieses Unternehmen und seinen engsten Kreis und darauf achtet der und so redet der mit Leuten und so. Das würde ich mal sagen, das sind sehr, sehr viele Sachen, die da so unbewusst so rüber diffundieren, die ich dann so aufgeschnappt habe, ohne dass ich jetzt genau gesagt habe, so macht man es also. So war es nicht.
Okay, gab keine Leuchte irgendwie. Wenn ich richtig informiert bin, wenn ich mich vorhin richtig vorbereitet habe, dann hast du das erste Unternehmen, AdTech, wird vielen kein Begriff sein. Kann man ja in einem Satz, was macht AdTech?
Also AdTech ist ja der Genrebegriff für das ganze Thema Advertising Technology. Und unsere Firma hieß AdYard, also ein Name mit Ad, also AD wegen Advertising. Und wir haben damals mehr oder weniger Restplätze von diesen Bannern hin und her verkauft. Also wir wussten, es gibt viel zu viele Banner. Die Preise für Banner sind ganz unten. Und dann haben wir die eingekauft und dann im größeren Stil weiterverkauft an Zalando, die damals kam, oder an eine Vodafone oder eine O2, die sagten, Mensch, Hauptsache ihr gebt mir Banner im großen Stil und günstig, weil ich habe Handys oder ich habe Schuhe, die braucht eh jeder. Hauptsache günstig auf guten Seiten Werbung schalten. Und da waren wir so diejenigen, die es möglich gemacht haben.
Philipp, wer ist wir?
Tobias Schlottke und ich. Ganz am Anfang, dann später auch sofort Christian Müller, ein Studienkollege, der auch bei Gruner war.
Wie habt ihr euch zusammengefunden? Also saßt ihr zusammen mit Gruner in der Kantine und habt gesagt, das müssen wir machen, Jungs?
Oder? Nee, ganz ursprünglich habe ich es mal angefangen mit Tobias, weil wir beide so zu der Zeit den Wunsch hatten, also der war so Softwareentwickler und hat ab und zu mal für Gruner irgendwie so freiberuflich Softwareentwicklung, so Projektarbeit gemacht, und da haben wir uns irgendwie kennengelernt in deinem Unternehmen und wir uns in die Arme gelaufen irgendwie so und angefreundet, und dann hatten wir beide den Wunsch, was Eigenes zu machen. Und dachten, Mensch, wir passen ganz gut zusammen. Der ist der Tech-Experte, ich bin der Sales- und Business-Typ.
Das war dein Part.
Ja, ja, genau. Und dann haben wir erst angefangen so mit diesen Suchmaschinenoptimierungsseiten halt. Nebenberuflich schon, hatten wir beide schon neben der anderen Arbeit ein paar so Seiten am Laufen, wo man dann irgendwie bei Google ganz gut gerankt hat und dann über Werbegelder ein bisschen was verdient hat. Und irgendwann war das auch so substanziell, dass ich dachte, okay, davon kann ich leben. Und dann haben wir über diese SEO-Seiten rausgefunden, wie das so geht. Da muss man ja auch Werbung drauf schalten, um Geld zu bekommen. Und dann habe ich halt verstanden, wie die Prinzipien sind. Und dann dachte ich mir, Mensch, so SEO-Seiten, das ist immer so viel Arbeit, so viel Texte, da musst du da hochoptimieren, bist von Google abhängig. Lass uns doch die Werbeflächen im großen Ziel woanders einkaufen, dann sparen wir uns das und machen vielleicht irgendwie dasselbe Business.
Das ist ja nicht so das, also wenn ich jetzt diese Firma denke, das ist ja nicht so das Klassische, was viele Gründer predigen oder viele erfolgreiche Menschen, die sagen, finde dein Purpose und finde das, was dir Spaß macht. Null. Das war ja eine rein ökonomische Entscheidung von
Absolut.
Euch.
Das war ein Zeitfenster, wo man Geld verdienen konnte, und mein Ziel, ich war dann ja auch in einem guten Job, auf einer Management-Karriere, wenn man da Assi ist bei Bertelsmann, von einem Vorstand, dann
ist das nächste Geschäftsführer klar, oder was ist das?
Denn? Ja, je nachdem, wie alt man dann ist und so, wie gut man, wie man auch dann Glück hat und so, aber das war schon klar, du wirst danach irgendwie, machst du dann Management-Karriere, bestenfalls bei Bertelsmann oder so, da gibt es ganz viele Beispiele, ne? Matthias Döpfner und andere Superstars der Branche, schon damals waren auch mal Assi bei Bertelsmann und so, bei Gunnar und ja, das war so die Spur, auf der man sich dann irgendwie wähnte, und da geht man jetzt nicht ganz leichtfertig raus.
Glaubst du, das ist immer noch so?
Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, weil ja auch die Rolle von einem Gruner so jetzt, da gibt es mittlerweile gibt's halt ein Facebook und Google, die auch sehr, sehr stark, das gab es damals halt so nicht, ne? Da war das so im Medienbereich die Nummer 1 Firma. Jetzt würde ich sagen, sind die immer noch cool und wichtig, aber es gibt jetzt auch ein paar mehr, die auch eine gute Adresse sind.
Aber ich meine auch vor allem die Position als Assistent der Geschäftsführung.
Ja, das finde ich schon immer noch einen guten Job, muss ich sagen. Also wenn man da bei dem richtigen Chef ist, dann ist es ein super Einstiegsjob, glaube ich, ja. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, bei welcher Firma und welchem Chef vor allen Dingen.
Und in welcher Branche? Also
ja, klar. Also wenn man das dann irgendwie jetzt im Medienbereich arbeiten möchte, dann wird Assi in der Schifffahrt, das bringt dir nichts. Ne? Aber wenn du dann bei einer spannenden Medienfirma der Assi wirst oder bei einer Marketingfirma, dann kann das helfen.
Ja, wenn du jetzt wahrscheinlich in die Schifffahrt gehst, das ist wahrscheinlich immer noch so viel für 30 Jahre, wenn du da für den Geschäftsführer arbeitest.
Wahrscheinlich, ja.
In welche Branche würdest du denn jetzt gehen, wenn du sagen würdest, ich mach's jetzt nochmal?
Ich würde, also das ist meine Branche. Ich bin ja so ein Typ für Medien und für Marketing, digital, Inhalte-Business, in verschiedenster Form. Auch Podcast ist ja irgendwie Medien und so. Also das ist, den Schritt in diese Branche würde ich wieder so gehen. Die Branche hat sich da stark verändert, aber so meine Leidenschaft für Inhalte und für Sachen gestalten, irgendwie für Leute erreichen mit inhaltlichen Produkten, das ist immer noch so.
Okay. Jetzt sind wir an einem Punkt, ihr habt das gegründet, rein ökonomische Entscheidung gewesen, relativ schnell hochgezogen.
Also ich habe irgendwie vor allen Dingen geguckt, dass wir relativ schnell Geld verdienen, dass wir nicht irgendwie in der Situation sind, dass wir irgendwie immer Geld brauchen, kein Geld. Ich hatte immer Angst auch vor Investoren.
Also vielleicht im Unterbewusstsein von früher noch.
Vielleicht, ja. Es war irgendwie wichtig, ein Geschäftsmodell zu suchen, das nah am Geld gebaut ist. Also wo ich jetzt nicht irgendwie sage, ich baue jetzt die nächste große sprechende whatever oder fliegende. Also so ganz groß, so Elon Musk-artiges Denken null, sondern okay, wo kann ich mit einfachen Mitteln Geld verdienen und das selber schaffen aus eigener Kraft, mit eigener Arbeitsleistung und dann vielleicht jemand anstellen, wenn es gut läuft, und das dann so größer machen. Und so hat das dann angefangen. Tobias konnte halt Ad-Server bauen und Ad-Technology entwickeln selber, und ich konnte das verkaufen, und damit habe das verstanden, wie der Markt funktioniert, und das war halt eine super Mischung einfach.
Und dann habt ihr es verkauft?
Dann haben wir es verkauft, ja.
Für?
Das ist heute zurückblickend sehr wenig. Ja, ich glaube, in der ersten Tranche einen höheren sechsstelligen Betrag, in der zweiten Tranche, weil das auch dann ganz gut lief, kam dann ein bisschen was hinterher, war dann auch ganz okay. Aber das war jetzt nicht das, was dich fürs Leben saniert hat.
Ja gut, aber Mitte 20?
Nee, da war ich ja dann schon älter. Da war ja, ich dann ja irgendwie, bei Gunnar bin ich glaube ich raus mit 28 und dann habe ich es verkauft mit 30 oder sowas. Ja.
Okay, aber mit 30, wie alt bist du jetzt?
40.
40, ja, vor 10 Jahren.
Ja.
Und also dann hat man doch schon mal ein bisschen Startkapital für die nächsten Unternehmungen.
Absolut. Also ich meine, das war toll. Nur wenn man heute so eine Firma hatte, die war damals profitabel, die Firma, und war Technologiefirma und so, würde man wahrscheinlich heute mehr Geld für bekommen, hätte man alles anders machen können. Vollkommen egal. Also so ist es gelaufen. Aber das war so die Situation damals.
Und dann ging es ja gleich weiter mit der nächsten Firma. Also
genau.
War nicht lange Südostasien rumreisen, noch ein bisschen Backpacking.
Nee, das war nicht mein Ding. Ich habe dann gemerkt, das macht mir Spaß, da bin ich jetzt an was dran. Auch das ist eine hohe Dynamik. Wenn man jetzt ein Jahr Weltreise macht, ist die Welt wieder eine andere. Das wollte ich jetzt nicht. Und dann haben wir direkt das nächste Ding gemacht. Auch da wieder ganz stark haben Christian und Tobias sich da eingesetzt mit Trigo, also in diese Firma, die Banner baut, die dich verfolgen. Weil wir uns auskannten. Das war ein Bereich, der war nicht so gut einsehbar. Da als Student oder als jemand, der was gründen will, so von der Straße, hast du nicht gecheckt, was da passiert. Du wusstest gar nicht, dass da Geschäftsmodelle sind.
Aber, und ich glaube, das ist so ein Irrglaube. Ich glaube, viele Menschen denken, du musst in irgendeinem Bereich gründen, wo du super viel Ahnung hast.
Also, wir hatten dann ja davon Ahnung.
Ja.
Deswegen, das war für uns auch gut. Aber weil der Vorteil war halt, andere Leute hatten, das war schwer, davon Ahnung zu haben. Aber du musst in der Branche da rein. Ich finde es auch, wenn du irgendwo von Ahnung hast und das Gefühl hast, da ändert sich sehr viel und viele checken das gar nicht, dann ist es ja auch gut.
Ja, ja. Okay, und dann habt ihr die zweite Firma genauso nach denselben Prinzipien aufgebaut?
Nein, das hatten wir ein bisschen, da hatten wir relativ früh dann auch so richtig Venture Capital Investoren, also so dann doch Geldgeber, da hatten wir ein bisschen mehr Vertrauen gefasst und da wusste ich, wie das läuft und kannte auch Geldgeber und so. Und dann kann ich die Branche auch ganz gut und dann haben wir das ein bisschen größer aufgezogen.
Und wieder verkauft?
Und wieder verkauft, ja.
Für noch mehr Geld oder weniger Geld?
Ein bisschen mehr Geld.
Und wie hast du dich in der Zeit entwickelt? Hat das Thema Geld für dich eine höhere Bedeutung bekommen? War das immer noch derselbe Philipp?
Ja, total. Also ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie verändert habe.
Ich meine, so würde ich dich beschreiben, so beschreiben dich wahrscheinlich viele auch andere als sehr bodenständig.
Ja, würde ich auch gerne, möchte ich auch gerne sein. Also, oder,
aber wie erdest du dich denn da? Also,
ach, da ist, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie, man guckt ja immer dann auch automatisch nochmal woanders hin, wo dann Leute noch krassere Sachen machen oder viel krassere Sachen machen, denkt man sich, dagegen bin ich ja immer noch ein kleines Würstchen und außerdem habe ich ja mein Umfeld, ändert sich jetzt ja auch nicht. Ich habe dann irgendwie meine Familie, meine Frau jetzt seit 12 Jahren, mit der bin ich jetzt zusammen und mein Umfeld, so dass da ändert sich jetzt nichts, dass man sich denkt, jetzt auf einmal fange ich jetzt an, was anderes. Es ist ja auch noch, wirklich bis heute denke ich das, natürlich denke ich das, wenn ich jetzt irgendwie rumgucke, da gibt es halt Leute, ja, die sind ganz, ganz anders erfolgreich, viel weiter, mit dem man dann auch zu tun hat. Und dann ist man immer so, ja.
Zu wem guckst du da auf?
Ich würde gar nicht sagen auf, aber man kann das ja dann auch sehen, wenn ich jetzt irgendwie Mats Hummels treffe irgendwie und weiß, der spielt bei, weiß ich nicht, ist Weltmeister, verdient irgendwie 10 Millionen im Jahr und ist der Mats Hummels, dann denke ich mir so, gut, da.
Aber das könntest du ja nicht erreichen.
Ja, aber dann merkt man ja so, dass man es auch okay ist, den Ball flach zu halten, weil es gibt immer halt nochmal krassere Leute, auch wenn die dann auch bodenständig sind. Und der ist ja auch total bodenständig. Über OMR habe ich in den letzten Jahren ja die Chance gehabt, viele ungewöhnliche Leute so auch zu treffen. Und dann allein das sagt dir ja dann immer wieder, ja, machst du auch ganz witzige Sachen vielleicht, hast auch ein glückliches Leben, aber jetzt gibt es keinen Grund durchzudrehen und es ist ja am Ende, wohin optimiert man? Ich versuche schon auf ein glückliches Leben zu optimieren.
Was ist denn ein glückliches Leben?
Wo ich einfach jeden Tag gerne aufstehe und Bock habe auf das, was ich tue und auf die Leute, mit denen ich zu tun habe und nicht das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas oder ich würde irgendwann gerne was anderes machen oder ich stecke in der falschen Situation und beneide irgendwen um sein Leben, sondern wo ich denke, ja, das ist doch ganz geil so.
Ja, okay. Ja. Und momentan könnte man sagen, ist es wahrscheinlich auch so noch.
Ja, so ist es und so war es die letzten, aber 10 Jahre auch. Also es war jetzt, dazu brauchte ich jetzt nicht irgendwie OMR, das ist natürlich besonders cool jetzt, aber das war damals auch schon so, als wir da das Ad-Trading gemacht haben.
Ich habe mit vielen Menschen im Vorfeld aus deinem Umfeld auch diskutiert.
Krass, was du alles gemacht hast. Also Glückwunsch, krasse Vorbereitung. Ich habe noch nie einen Podcast, glaube ich, gemacht, wo der Gesprächspartner so gut vorbereitet war.
Nein, das ist zu weit gegriffen. Und das Spannende, was mir auch aufgefallen ist, also man muss ja sagen, Philipp, du hast ein eigenes Magazin, das liegt hier rum, du hast diverse Artikel. Was mich persönlich besonders bei dir interessiert ist, eigentlich, wenn wir auf das Thema kommen, du hast die letzten 10 Jahre OMR aufgebaut. Ihr seid sukzessiv von 200 Leuten gestartet, seid dann über die große Freiheit mit ein paar 600 Leuten, seid dann in die Tausender gegangen und seid jetzt bei 52.000, wie du anfangs gesagt hast. Was aber auf diesem Weg passiert ist, und ich würde behaupten, viele, viele Bücher gehen darum, wie werde ich erfolgreich, aber du bist ja seit 10 Jahren permanent mit den schlauesten Köpfen dieser Welt unterwegs und darfst dich mit ihnen unterhalten.
Ja, also das, wahrscheinlich ist das so, das habe ich nie drüber nachgedacht. Also manchmal denkt man so, okay, wen soll es jetzt eigentlich noch geben, der dir jetzt noch mehr Input gibt als die Leute, die man jetzt schon so treffen kann und die man ab und zu mal, oder die ich dann tatsächlich treffen darf. Aber ich denke da nie so strategisch und so makro drüber nach, wie du es gerade gesagt hast.
Lass uns mal ein bisschen Name-Dropping machen. Wir waren in den letzten Jahren, was waren da für krasse Namen dabei?
Im Podcast jetzt hier?
Generell OMR.
Ja, also ist halt die Frage, in welchem Bereich? Jetzt haben wir gerade schon Sport gesagt, sicherlich Mats Hummels, Nico Rosberg und so im Sport mit die krassesten, die ich so die besser kennengelernt habe. Im Bereich Entertainment, Joko, Tim Melzer, so die
deutschen. Tony Hawk, Gary Vaynerchuk.
Ja, international sicherlich die, ja. Also
das geht ja schon weit über die Grenzen von Hamburg und Deutschland irgendwie
genau,
hinaus.
Genau, international sicherlich dann so Pinterest-Gründer als Businessman.
Wie kommst du an diese Menschen ran?
Es ergibt sich irgendwie meistens über Netzwerke und dann über OMR natürlich, dank der Plattform. Ich komme da nicht als Philipp Westermeier ran, so No-Name, sondern ich komme halt über die Marke OMR, über das Event.
Aber das hat ja auch gedauert, um das aufzubauen. Ja, das war ja nicht von heute auf morgen.
Das ist Schritt für Schritt. Im ersten Jahr hast du dann den zu Gast, dann hast du im nächsten Jahr den und dann steigert sich halt immer so weiter, weil dann die Plattform wird größer, das wird dann für neue Leute wird's, oder für noch, sagen wir mal, krassere Leute wird es interessanter hinzukommen. Beim ersten Event sagt jemand aus USA, der Pinterest gegründet hat, was soll ich da? Hat man gar keinen, kommt man gar nicht durch. So, ja, aber irgendwann wird das an die rangetragen und dann ist dann doch irgendwie interessant. So, und das ist halt so ein organisches Wachstum.
Komplett organisch. Und das ist ja viel, also Empfehlungsmarketing, Word of Mouth irgendwie, dass das weitergetragen wird an diese Menschen. Ich weiß noch, ich glaube, ich war vor 2 Jahren oder 3 Jahren war Gary Vee hier bei euch. Mhm. Da war ich auch noch dabei. Und ich glaube, das hält ja bis heute noch nach. Ich glaube, ich habe gestern einen Artikel oder so gepostet, wo Gary Vee gerade aus eurem Auftritt von damals noch irgendwie eine Szene gezeigt hat.
Ja.
Also da habt ihr habt euch ein kleines Denkmal hier in Hamburg oder in Deutschland geschaffen. Man sagt, ihr gehört zu den Leitmessen weltweit. Wie funktioniert dieses ganze Event-Business noch für dich? Ihr seid damit gestartet, das hast du eben kurz gesagt, ihr seid zum Medienunternehmen geworden, ihr macht Podcasts. Was macht ihr noch?
Education, sehr viel Seminare, E-Learning, Studien schreiben wir, verkaufen wir. Das sind also unsere 3 Säulen, sind, ich sag mal so, dieses Education-Team mit all den Aspekten, Podcast mit den verschiedenen Aspekten und das Live-Event.
Stichwort Education hast du genannt, das ist für uns super interessant. Du beobachtest diesen Markt generell, du beobachtest Entwicklungen, du hast damals gesehen, früh 2017, okay, hier ist jetzt irgendwie das schnelle Geld, hierfür passiert irgendwas. Wenn du jetzt aktuell drauf guckst, was glaubst du sind spannende Felder, wenn wir jetzt das Orakel Philipp Westermeier fragen, sowohl für junge Leute, wo glaubst du sind gerade starke Wachstumsmärkte, wo könnte ich jetzt ein schnelles Business starten, vielleicht mit SEO oder Servern, gibt's da Entwicklungen, die du beobachtest, wo du sagst, oh.
Also, ich glaube, wenn man so ein bisschen antizyklisch mutig ist, aber ich frage mich das eher für mich selber und nicht jetzt so sehr für jemanden, der jetzt 25 oder 26 ist. Deswegen habe ich da länger nicht drüber nachgedacht, was ich jetzt machen würde, wenn ich heute 25 wäre. Dann habe ich einfach den Markt jetzt nicht recherchiert und nicht geguckt. Ich kann es jetzt besser sagen aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt OMR nicht hätte oder jetzt hier raus wäre. Also, dann würde ich mir Sachen angucken, vielleicht so ein bisschen antizyklisch, an die ich aber glaube, zum Beispiel lokaler und regionaler Journalismus. Ich glaube halt, jetzt sterben so ein bisschen die Regionalzeitungen, aber das Interesse an Nachrichten aus der Region stirbt überhaupt nicht. Ich würde jetzt irgendwie ein Newsletter machen für Hamburg, wo so die Nachrichten der Stadt.
Mit Vergnügen, Geheimtipp Hamburg.
Ja, das ist so ein bisschen zu wenig nachrichtlich. Das ist, finde ich schon, das ist eher so ein Event-Empfehlungsbusiness, aber auch schon gut. Aber das kann man, glaube ich, noch ein bisschen nachrichtlicher machen, auch politischer, und dann daraus ein Abo-Modell, dann das weiterentwickeln, daraus vielleicht dann regionale Events zu machen. Ich meine, die Leute, die mit am reichsten sind in Deutschland, sind die alteingesessenen Verlegerfamilien, die viele Jahre, Jahrzehnte Regionalzeitungen hatten. Und ja, nicht ohne Grund, weil das ist, die haben halt sozusagen diese Bereiche dominiert, konnten da das ganze Werbegeld bekommen, hatten da die Meinungshoheit, und die Situation hat sich eigentlich geändert. Also es wird eher wieder besser, weil diese alten Zeitungen brechen weg und das Interesse bleibt da, da jetzt was Neues zu bauen und zu sagen, hey, ich bin derjenige, der sozusagen eine Stadt bespielt, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man in der Stadt was macht, egal wo, politisch, wirtschaftlich, sportlich, kulturell, und du musst immer durch diese Tür durch. Da kannst du nach wie vor, glaube ich, in den nächsten Jahren ein tolles Business mitbauen. Und eher mehr als weniger.
Ist es für euch ein Thema, wenn ihr sagt, ihr seid ja selber ein Medienunternehmen?
Ja, wir schaffen halt nicht alles. Ne? Wir haben jetzt ja gerade irgendwie Finance als neuen Schwerpunkt für uns, also Fintech, eine kleine Marke gegründet, die wir jetzt sozusagen hochziehen wollen. Wir haben halt mit den drei bestehenden Säulen auch schon sehr viel zu tun. Aber das könnte mal ein Thema werden. Könnte sein, ja.
Okay. Wir waren eben beim Thema Education. Mit 25 würdest du das machen? Ist es eigentlich das, was du momentan auch den anderen Medienunternehmen empfiehlst? Du machst ja viel Beratung auch in dem Bereich.
Also ich meine nicht so viel Beratung. Ich mache wirklich so mehr so für Freunde, auf Anfrage irgendwas. Aber jetzt, bin nicht Berater in dem Sinne. Jetzt, ob ich jetzt anderen Leuten empfehlen würde, in diesen Bereich reinzugehen, diesen Lokaljournalismusbereich?
Ja.
Wurde ich noch nie gefragt von einem Medienkonzern in der Form. Ich finde es für jeden interessant. Also was ich jetzt sage, ist jetzt also meine echte Meinung für einen Gründer, genauso gut vielleicht auch für ein Medienhaus. Aber die haben meistens ganz andere Themen. Die haben ja wirklich Legacy-Business, das sie erstmal erklären müssen, bevor sie jetzt so komplett neu, langfristig was Neues planen. Also da muss man dann auch mal so ein bisschen die Umstände sehen, in denen die unterwegs sind.
Und wenn du okay, jetzt konkretisieren wir das mal, Empfehlungen oder Tipps an Gründer, gäbe es da noch was du hast, also was ich nach wie vor super interessant finde, du kennst eine Vielzahl an Personen, ob es da gewisse Muster gibt, wo du sagen könntest, es gibt ja Formen, Muster, die man anwenden sollte, die du mir jetzt mitgeben würdest, achte darauf, dass das eine ist jetzt die Branche zu sagen, aber das andere sind Themen, wie ich das Ganze starte.
Also was für mich funktioniert hat, kann ich sagen, ist halt was zu machen, was nah am Geld gebaut ist, wo ich nicht irgendwie 10 Jahre lang irgendwelche riesigen Finanzierungen brauche, um überhaupt mal mein Ziel erreichen zu können, sondern wo ich halt sehe, wenn ich das so mache, dann wird da Geld bei rauskommen, das kann ich vielleicht so alleine schaffen, damit da brauche ich, weiß ich nicht, muss ich einmal irgendwas kaufen und dann komme ich dahin, dass ich das dann so umsetzen kann. Das finde ich schon super attraktiv. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, ich habe jetzt diese Idee, wir fliegen zum Mond. Aber so richtig weiß ich es auch nicht. Und jetzt brauchen wir aber hunderte von Millionen, um dann loszulegen. Und irgendwann klappt es dann vielleicht, dann ist es wieder ganz viel wert, die Firma, die das kann. Aber ich bin eher so, ich sage, okay, da gibt es ein Problem und wenn ich das so und so mache, dann wird da schon irgendwie Geld bei zu verdienen sein in den nächsten Monaten oder so. Und das versuche ich dann halt so für mich immer auch Leuten so weiterzugeben. Aber ob das jetzt richtig ist, es gibt ganz viele Leute, die sagen auch zu Recht, wenn du richtig reich und erfolgreich werden willst, dann musst du wirklich an die großen Dinge glauben, die großen, dann musst du sagen,
Visionär sein.
Ich mache jetzt das ganz neue große Karstadt und dann wird es Zalando oder und dann hast du dann auf einmal Zalando oder ich mache jetzt wirklich irgendwie, fliege jetzt zum Mars, dann hast du irgendwie SpaceX oder ich mache ein Auto mit Elektrizität, hast du Tesla. So, das habe ich bislang nicht vorzuweisen, sowas, und das ist, da bin ich dann vielleicht, das ist die Downside von Bodenständigkeit, dass ich jetzt ja nicht rumlaufe und sage, ich mache jetzt sowas. Vielleicht eines Tages mal mehr, aber im Moment nicht.
Du kennst den Y Combinator?
Ja.
Und der Y Combinator sagt eigentlich genau das an die Startups am Anfang, macht etwas, was do not scale. Also macht genau, ein Event ist ja eigentlich nicht so skalierbar, wenn du willst, oder Merch oder sowas. Mhm. Die sagen zum Beispiel, geh mal erstmal in die Themen rein.
Ja, also ich finde, es gibt ja Y Combinator, es gibt ein paar eher so medienorientierte Inkubatoren, auch zum Beispiel in New York, die ich so ein bisschen beobachte, Better Works oder so. Und ich glaube, sowas finde ich auch interessant, einfach über Inhalte was zu machen. Es liegt mir halt nahe, irgendwo
das Inhalte zu machen. Ja.
Also ich finde jetzt, was in den USA gibt es gerade so ein neues Startup im Sportjournalismusbereich, The Athletic heißen die. Die machen halt Sportjournalismus für auch regional wieder und bündeln das auf einer Plattform, sozusagen, und das Abo-Modell Finde ich super. Das finde ich gerade, das finde ich spannend.
Haben die das nicht gerade ein bisschen umworfen oder sowas? Ich glaube, sie sind damals komplett mit der Paywall eingestiegen, aber ich glaube, sie haben ihr Geschäftsmodell jetzt auch schon angepasst.
Die, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie sehr stark regional nur Coverage gemacht haben. Über die waren dann so, du bist halt Fan von, weiß ich nicht, Green Bay Packers und konntest dann irgendwie über die ganz viel lesen, was du sonst nicht mitbekommen hast. Und mittlerweile machen die auch so nationale Coverage. Und haben jetzt aber gerade vor einer Weile wieder eine größere Finanzierungsrunde bekommen, aber es scheint da ganz gut zu laufen.
Okay. Philipp, jetzt wissen wir von der ganzen Unternehmung, wie du gestartet bist, wie du so ein bisschen unterwegs warst. Jetzt interessiert viele, oder mich interessiert es auch, wie sieht die Woche eines Philipp Westermeier aus?
Wochenende.
Deine Woche?
Die Woche, ach so.
Wie darf ich mir dein Leben bei OMR vorstellen? Wie darf ich mir deinen Morgen vorstellen? Was sind deine täglichen Routinen?
Also,
Frühaufsteher?
Nee. Also ich meine, es ist relativ simpel. Ich stehe wirklich auf. Meistens, wenn meine Kinder mich irgendwie wecken oder ich irgendwie da helfen muss, die Kinder zur Kita zu kriegen und so. Und dann mache ich da wirklich unsere Morgen Kinder in die Kita, da zu Hause alles einmal so weit zu helfen, dass es irgendwie passt, die Kinder raus sind und dann
kalt duschen, Orangensaft.
Also duschen, ja, nicht jeden Tag, aber manchmal schon. wirklich simpel. Ich esse da irgendwie ein Müsli morgens und fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad. Ich weiß, dass das ja gerade ein großes Thema ist, so irgendwie Routinen und so Tim Ferriss, wie macht man was und wie.
Es gibt einige. Also
ja, ich habe jetzt Freunde, die dann sagen, sie schreiben Journals und meditieren und sowas. Ich respektiere das und ich glaube, sehr viele Leute kommen damit sehr gut klar. Ich mache das so nicht, ich mache wirklich ganz viele so mit einem gesunden Menschenverstand, sag ich mal, so eher so die einfachen Sachen, so aus dem Bauch heraus, so, keine Ahnung, ich höre abends am Zähneputzen einen Podcast und dann.
Was hörst du? Welche Podcast?
Auch ganz viele, wirklich ganz viele. Also amerikanische Podcasts, Branchenpodcasts hier, querbeet.
Sag mal so ein paar Namen.
Also der Nummer 1 Podcast hier, Bill Simmons, der amerikanische Sportpodcast. Record Media, DigiDay aus Deutschland. Höre ich natürlich auch ein bisschen unsere eigenen, muss man fairerweise sagen. Ich höre aber auch hier unser Stammgast Sven ist bei Deutschen Startups, der ist Podcast, höre ich immer mal zu. Ich höre Matze von Hotel Matze. Ich höre natürlich auch weiterhin, was Joko und Paula machen und AWFNR.
Ist das deine Quelle von Inspiration?
Podcast?
Ja.
Sicherlich eine Quelle, ja. Aber noch mehr ist eigentlich Twitter.
Echt? Ja.
Ja, ich guck auch jeden Abend so, dass vielleicht Routine hört sich jetzt zu viel, aber ich liege ja, abends im Bett zum Einpennen. Kann ich eh kein Licht anmachen, weil die Kinder da irgendwie daneben liegen meistens. Dann lese ich am Handy Twitter und da eine gute Timeline zu haben, finde ich, ist super angenehm. Und dann kann man sich mal da, kommt man immer auf Ideen, dann sieht man halt irgendwas, die Leute so posten an Artikeln, die man sonst so nicht gefunden hätte. Und da sind immer gute Sachen dabei.
Ich glaube, das Medium Twitter geht erst, also in meiner Wahrnehmung, erst so ab 32 oder so los. Ich kenne keine Person bei uns aus dem Umfeld, die irgendwie aktiv twittert.
Ja,
Twitter
ist schade, nicht. Weil das, also ich finde, da kann man wirklich viel lernen. Wenn man du musst halt den richtigen Leuten folgen, die auch geile Sachen posten. Venture Capitalists, Manager, viele Amerikaner, die das intensiv nutzen und da kriegst du so geilen Content, da kann wirklich dann leider keine deutsche Zeitung, kein Buch in der Form mithalten, weil du da, ich würde mal sagen, meine Timeline, also man kann ja auch öffentlich nachgucken, wem ich da folge, gibt es wahrscheinlich so 100 Leute, die ich da folge und ich kann ja auch selber gucken, wem andere folgen und dann gucke ich mir das halt an. Wenn ich Leute spannend finde, dann gucke ich mir, wem folgen die so, wenn ich noch nicht kenne. Und dann folge ich da irgendwelchen Leuten auch mal. Oder häufiger sieht man dann, aha, es werden immer dieselben Leute geretweetet. Dann gucke ich mir das mal an, dann folge ich denen halt auch mal. Und so komme ich halt echt immer auf
an deine Informationen, an deine Inspiration.
Ja, ja. Also unter anderem, ja. Finde ich nicht schlecht. Und also ich glaube, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte ich es auch mit 20 schon gemacht, weil da kannst du einfach gut lesen. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne gelesen, Zeitung gelesen und so. Und aber Twitter ist ja so ein bisschen konfigurierter und du kriegst halt natürlich Input komplett international zu allen möglichen Themen. Ich bin großer US-Sportfan. Das ist nämlich auch für die US-Digitalwirtschaft. Wie willst du da jetzt so rankommen? Da kommst du da ran.
Ja, ja. Und lesen an sich, Bücher und sowas, kommt das auch noch in deinem Tag?
Bücher weniger. Also Zeitung ja. Und ich lese jetzt leider nur 3-4 Bücher im Jahr. Leider. Ich habe jetzt vor kurzem die Doku da von Bill Gates gesehen bei Netflix.
Wie fandst du die?
Fand ich ganz geil. Wie der da seine Tasche da trägt mit irgendwie 9 Büchern und der kann irgendwie, was habe ich gesagt?
Ja, wo er da eine Woche da in sein Haus da gehen, ne?
Für 9 Büchern und die dann alle durchliest und der kann ja angeblich irgendwie 240 Seiten in einer Stunde lesen oder so. Wenn man sich denkt, okay, das ist halt ultra krass. Das kann ich nicht. Ich gehe einfach bei Twitter und da kriegt man halt viel so mit. Da, ne?
Wie fandst du die letzte Folge von den drei über das Thema Atomkraftwerke?
Von Bill Gates?
Ja.
Also.
Wusstest du? Also, für mich war das eine komplett neue Perspektive.
Nee, also.
Ich habe so zu denken.
Nee, also das hatte ich schon so ein bisschen auf dem Zeiger.
Okay. Anderer Film, The Great Hack.
Ja, der ist deswegen ganz interessant, weil wir drin sind. Da geht es ja um Cambridge Analytica, also auch ein Netflix-Doku über die Typen, die damals Facebook manipuliert haben. Und insofern interessant, weil der Gründer und Chef von dieser Firma war vor 3 Jahren, glaube ich, bei OMR. War
auch bei euch, ja.
Bei uns auf einer großen Bühne. Und das Footage von diesem Auftritt ist jetzt halt mehrfach zu sehen in dieser Netflix-Doku, weil der ist damals gar nicht so viel aufgetreten, bei uns schon. Und ja, da sieht man dann, was er damals so erzählt hat.
Haben die euch die Rechte offiziell abgekauft?
Ja, ganz lustige Geschichte. Haben sie nicht. Und dann haben wir sie auch, also als Gag irgendwie, habe ich es auch schon im Podcast mal erzählt, haben wir gesagt, okay, wir waren selber überrascht, als ich dann die Netflix-Doku sah oder mir jemand das zuschickte und sagte, musst du mal gucken, da seid ihr drin. Da habe ich mich dann gefragt, Mensch, krass, dass die es einfach von YouTube genommen haben, uns nicht gefragt haben, ist das eigentlich okay? Und dann habe ich meinen Anwalt gefragt, so aus Interesse, und dann sagte er, nee, ist nicht okay, soll ich dagegen klagen? Ich so, ja, kannst du mal machen, mal gucken, was da rauskommt. Und dann,
was ist dabei rausgekommen?
8.000 Euro oder sowas.
Okay, und ging das relativ schnell?
Ja, 4 Wochen, und dann mussten wir aber von den 8.000 Euro 4.000 Euro den Anwalt geben, dann haben wir da irgendwie 4.000 Euro, also das ist jetzt nicht...
Ja gut.
Da, ja.
Und deine restliche Woche, du bekommst jetzt in der Arbeit an, bist du viel in Meetings?
Nicht so viel. Ich bin, also mein Hauptzeitkiller ist tatsächlich, dass ich Podcasts auch aufnehme und jede Woche irgendwie 2 Podcasts fast aufnehme, dann in Vorbereitungen und Leute treffen. Also ich bin auch in vielen Meetings, ja, aber ich versuche halt das nicht so über Stunden eigentlich. Heute war ein längeres Meeting, das war ein Workshop, war eine Ausnahme. Aber ich renne im Büro rum. Ist mein optimaler Tag, ich komme ins Büro an, habe gar nicht so viele Termine, sondern nur ein paar interne, oder es kommen ein, 2 Leute vorbei, über einen Tag verteilt. Und ansonsten spreche ich mit den Kollegen und versuche mit den Kollegen irgendwas anzutreiben und hier die Leute zu treffen.
Also planst du gar nicht so 2-3 Wochen im Voraus? Und
doch, ich habe ja also eine Kollegin, die sich so ein bisschen auch um meine Termine kümmert, und da wird das dann automatisch schon geguckt, wenn ich wen treffen muss, wann geht das, wann kann man was machen. Aber ich plane jetzt nicht so ultra groß. Letztes Jahr war ich mal ein paar Wochen wieder in New York im Sommer. Das war dann halt wichtig, meinen Zeitraum frei zu blocken, weil ich weiß, da bin ich dann halt nicht da.
Du warst, ich glaube, wenn man in deinem Magazin ist, du warst mit Bones und Simon Pascal unterwegs, oder?
Das war eine separate Reise. Da war ich Anfang des Jahres, habe ich eine Geschichte gemacht über 187, also für das Heft. Da gab es ja die Idee, dieses Heft zu machen, das Philipp-Magazin mit dem Abendblatt zusammen, also Hamburger Abendblatt hier.
Konkurrenzmedium eigentlich, wenn man so will.
Nee, befreundet. Wir machen ja keine Nachrichten. Ne? Also eine Zeitung, und hier die größte Zeitung in Hamburg. Und da hat mich der Chefredakteur, der Lars Heider, gefragt, ob wir so ein Magazin machen wollen zu OMR einmal im Jahr, als Philipp heißt. Und dann habe ich gesagt, ja, coole Idee, gerne. Finde ich jetzt halt gutes Marketing, super, macht mir Spaß, machen wir. Und dann brauche ich aber eine Geschichte. Und dann war dann die Geschichte, wie ich dann mit Bones und Pascal in New York war. Aber das war separat, das war jetzt Anfang des Jahres, dieses Jahr. Und ich war davor, also jetzt 2018 im Sommer, war ich mal ein paar Wochen da am Stück, da eine Wohnung wieder gehabt und da mal so ein bisschen wieder gelebt.
Bisschen Inspiration geholt.
Ja, auch Leute getroffen, wieder Netzwerk aktiviert, aufgebaut. Ja, ein bisschen rumgeguckt, was so los ist.
Würdest du sagen, Thomas Mittelhoff, der dich ja übrigens für diesen Podcast empfohlen hat, da habe ich lange mit ihm drüber gesprochen, wir haben viel über das Thema gesprochen, Amerika versus Europa, Deutschland versus China. Und er hat zum Beispiel gesagt, wenn er jetzt Anfang 20 wäre oder so, sein Tipp Nummer 1 wäre, geht nach China für ein Jahr. Da passiert es. Seiner Meinung nach ist Deutschland schon recht weit abgehängt, was das ganze Thema KI und sowas angeht.
Tja, also das könnte schon so sein. Ich kann das nicht beurteilen, ehrlicherweise. Ich bin jetzt da nicht so tief drin.
Aber würdest du sagen, geht in die USA, da passiert the crazy shit, so wie damals in New York? Oder würdest du sagen, wir sind ja eigentlich voll im Lot?
Also ich bin ja nie irgendwo hingegangen, so, weil ich dachte, da muss ich jetzt hin, da passiert es jetzt so strategisch, so nach dem Motto, ich muss jetzt in New York sein, weil das da 1999, 2000, 2001, als ich da war, da passiert es jetzt. Ich glaube, das hat sich gar nicht so geändert. Da passiert immer noch extrem viel, da kann man immer noch gut hingehen. Und natürlich kann man wahrscheinlich jetzt auch nach China gehen, aber du musst auch Bock drauf haben, es muss dir auch irgendwie sinnvoll erscheinen. Aber wenn dir jetzt jemand ein Angebot macht, geh mal nach Peking zu irgendeinem sinnvollen Zweck, und man hat da Bock drauf, dann würde ich das machen, dann macht das, glaube ich, Sinn. Aber nur jetzt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie Mitte 20 und es klingt jetzt so geostrategisch so, als wenn Peking immer wichtiger wäre, deswegen gehe ich da jetzt hin und versuche da irgendwo relevant zu werden. Das ist so am Reißbrett, habe ich zumindest nicht gemacht und nicht erlebt. Kann sein, dass es funktioniert, aber es war jetzt nicht mein Weg.
Okay. Aber, ja, okay. Glaubst du, wir sind in Deutschland nach wie vor gut aufgestellt und der internationale... Also Kampf um Talente.
Ja, da ist alles challenging und sicherlich hat auch Deutschland Zukunftsherausforderungen, große Herausforderungen, aber
Nein, ich frage dich das, weil du genau mit diesen Menschen ja häufig unterwegs bist und sprechen darfst.
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so super skeptisch und pessimistisch für Deutschland wie andere. Ich war mal bei Lanz mit Richard David Precht, dem Autoren, und in der Sendung, und da hat er der sehr, sehr negativ und sehr so ganz düstere Szenarien gemalt, die sehe ich jetzt nicht so, ehrlicherweise. Das ist auch ein bisschen natürlich der Job von jemandem wie dem Precht, der macht ja super Bücher und ist ja extrem erfolgreich, muss man ja absolut respektieren. Aber innerlich ist es vielleicht auch ein bisschen sein Weg, seine Art, das halt so zu darzustellen. Und ich teile vieles, aber das nicht in der Negativität.
Gibt es neben OMR außer Sachen des Business, auf die du besonders stolz bist?
Meine Familie, so logischerweise. Also das, ja, da schon stolz drauf. Ansonsten auch so mein Freundeskreis, was man sich so aufgebaut hat an Beziehungen, würde ich sagen, dass ich jetzt mit 40 noch irgendwie jetzt nicht, weiß ich nicht, fühle mich noch irgendwie recht so fresh. Das, aber keine Ahnung, das sind so die Sachen.
Das wär jetzt so ein Stichwort Christoph Bursek, Klimmzüge. Frag mal Philipp nach dem Thema Klimmzüge.
Ja, ist ja, also wieder nicht.
Bist du hier der Hidden Champion? Also er hat mir noch nicht mehr verraten. Er hat gesagt, frag ja. Philipp mal nach dem Thema Klimmzügen.
Ja, also ich versuche mich fit zu halten und mache tatsächlich regelmäßig Klimmzüge.
Wie schaffst du am Stück?
Es kommt auf die Griffhaltung an.
Breit oder eng?
Wenn ich so ganz klassisch, dann vielleicht so 16, 17 aktuell.
Okay. Ja. Jeden Tag?
Nee, jeden Tag habe ich gelernt, macht aber keinen Sinn, aber ein paar Mal die Woche eigentlich.
Und wie viel breit?
12 oder so.
Oh, gut.
Aber vor kurzem war der Jérôme von Matt, also von Jung von Matt, der Gründer, absolute Legende in unserer Branche, war hier und der ist so jetzt Mitte, Ende 60, hat auch 12 Stück gemacht.
Okay.
Also nicht so schlecht.
Also ich glaube, wenn sie so zwei, ja, ich glaube, Klimmzüge zu den Übungen, wo du den rapidesten Kraftabfall nach dem zweiten Satz irgendwie hast.
Ja,
also 12 und danach machst du 5 oder so.
Kann man da mal machen. Also ich habe das auch irgendwie über Jahre aufgebaut, auch aus New York übrigens mitgebracht. Da war ich in New York und dann gab es da irgendwie so Leute, die das krass konnten. Da dachte ich mir, ey, was bin ich für ein Schlappschwanz, dass ich hier sitze und irgendwie da gibt es so Typen, die das so krass können. Ich will jetzt auch mal lernen. Und dann habe ich angefangen, also mache es jetzt eigentlich seit 20 Jahren.
Und gehst du noch ins Gym oder machst du Fußball?
Ich gehe ab und zu ins Gym und Fußball auch, wenn wir...
HSV, St. Pauli?
Ach so, zum Fußball gucken meinst du?
Ne, auch spielen?
Ja, spielen, manchmal so eine Halle mit Freunden. Wir haben ja so eine Halle sogar gepachtet hier mit OMR.
Du hast eine eigene Fußballhalle?
Ja, also mit der
Firma. Mit Oma, ja.
Ja, ja, ja.
Okay.
Da hat sich so ergeben.
Und da gibt es einen Teamsport?
Wir vermieten die allermeiste Zeit vermieten wir da Hallenzeiten und manchmal spielen wir selber.
Das heißt, du hast da wieder ein Geschäftsmodell gefunden, wie du quasi eine Halle packen kannst und die sich dadurch refinanziert.
Ja, genau. Aber eher durch Zufall und aus der Not heraus. Ja.
Okay. Und Fußballfan auch?
Ich gucke schon gerne Fußball, ja, muss man sagen. Und fahre ab und zu mit Freunden auch Fußball gucken, so auf so Groundhopping-Geschichten. Ich war jetzt häufig in London. Fußball gucken, jetzt gerade vor ein paar Wochen hier mit Sven, dem Stammgast, und noch einem anderen gemeinsamen Freund, haben wir dann da irgendwie an einem Wochenende, weiß ich nicht, 3-4 Spiele geguckt. Ich habe da jetzt mittlerweile einen anderen Freund, der so Teilhaber ist eines Londoner Fußballvereins, den das halt so mitgehört, und dann haben wir dem da das alles gezeigen lassen und waren dann abends essen und dann erzählt, wie das so Business funktioniert, Fußballvereine in der Premier League oder in England. Und das ist halt schon ganz cool.
Philipp, wir sind jetzt ziemlich am Ende. Wir wissen jetzt, wo du hergekommen bist, was du so eigentlich die Woche über machst. Jetzt nochmal die Frage an dich. Was ist die Vision von dir selber? Wo möchtest du nochmal hin? Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen?
Tja, das ist echt eine gute Frage. Das frage ich mich selber häufiger jetzt. Weil, ja, wenn man jetzt irgendwie 40 ist oder so, dann fragt man sich vielleicht noch häufiger, als wenn man 30 ist. Und wenn man so eine Firma hat, die jetzt so irgendwie da auch ein bisschen immer weitere entwickelt werden muss, dann fragt man sich, wohin entwickle ich die? Aber so diese eine ganz klare Vision, die habe ich so nicht. Klar, ich will jetzt hier ein Medienhaus der Zukunft aufbauen, ne, verschiedensten Säulen, wo man heutzutage noch Medien machen kann, ne, Education, Live, Podcast, also einen Medienkonzern bauen, Konzern ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sowas in der Art, das ist schon klar, aber...
Da siehst du die nächsten 20 Jahre.
Also, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, also ich arbeite schon extrem gerne, macht mir sehr viel Spaß zu arbeiten, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich denkt, in 2 Jahren mache ich eine Tauchschule oder so easy going und ich könnte auch mal ein paar Wochen mit dem Fahrrad durch die Welt fahren oder so, mit der Familie in Urlaub fahren, aber eigentlich arbeite ich schon, glaube ich, sehr gerne.
Wie viele Stunden am Tag?
Ich habe da kein Gefühl für, ich stopp's noch nicht. Ja. Ich arbeite eigentlich irgendwie immer, außer man ist mal irgendwie, macht mal Sport oder hängt mit der Familie rum. Insofern total schwer zu sagen. Aber das ist irgendwie, muss damit drin sein. Vielleicht ergibt sich mal, dass man nochmal eine andere Struktur managen oder führen darf oder ein anderes Amt bekleiden darf. In der Zukunft, keine Ahnung, wo man nochmal. Ich habe das jetzt ja die meisten Sachen jetzt nur sehr grob geplant und dann kam halt jemand und sagte, willst du nicht genau das machen? Dann habe ich gedacht, das klingt geil, das mache ich jetzt. Aber ich kann mir auch vorstellen, so ein Podcast, wie ich ihn mache, noch mit irgendwie in 10 Jahren zu machen oder so und dann irgendwie hoffentlich wie andere Leute eine Late-Night-Show zu haben, halt einen relevanten, wichtigen Podcast haben mit noch viel mehr Hörern.
David Letterman.
Ja, für Podcast, ja, so oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Ich bleibe sicherlich irgendwie in dieser Medien, Event, Marketing, Branche irgendwie drin. Da kenne ich mich einfach aus, das kann ich gut. Ich glaube nicht, dass ich jetzt eines Tages noch irgendwie Geschäftsführer werde von einem Automobilzulieferer. Da habe ich keine Ahnung, das ist nicht mein Ding. Da habe ich auch kein Edge. Aber was sich da so in der Branche jetzt noch tut, ich weiß nicht, lass ein bisschen auf mich zukommen. Generell bin ich extrem dankbar, dieses OMR-Ding zu machen zu können. Da stecke ich eigentlich auch alle Kraft rein. Deswegen habe ich nicht so, ich habe dann zwar die Momente, wo ich nach einer Vision suche und gucke, aber wenn ich dann jetzt nicht sofort was finde, dann mache ich trotzdem irgendwie weiter. Und denke mir, ja, es geht dann immer so, fahre dann eher so auf Sicht als auf 10 Jahre.
Ja, super spannend. Also unterscheidet sich ja von ganz vielen, die irgendwie genau das Gegenteil immer predigen. Aber ich glaube, in der Realität sieht es eher so aus, dass es viel Daily Business ist und man gar nicht unbedingt danach streben muss, zu wissen, was will man in den nächsten 10 Jahren machen.
Also ich weiß nicht. Ich lese es ja auch, dass viele das auch anders machen. Und es gibt, glaube ich, alle möglichen Wege. Für mich hat es jetzt einfach so gut funktioniert, ja. Ob es für andere auch so. Ich will das nicht als, du hast mich nach einem Ratschlag gefragt, sondern ich kann nur sagen, wie ich es mache. Und wenn man dann, sagen wir mal, wachsam durch den Alltag geht, dann erkennt man Chancen, glaube ich. So. Und wachsam durch den Alltag gehen, das werde ich auch in den nächsten 10, 20 Jahren hoffentlich noch. Und zu gucken, was begegnet mir rechts und links und was sehe ich da in der Welt. Und dann zu gucken, was kann ich daraus machen. Aber dass ich jetzt sage, da will ich hin, da will ich in 10 Jahren sein. Das war früher so, wo ich dachte, aktuell Sportstudio, ne, oder irgendwie sowas. Oder auch mal eine Firma verkaufen wie die Studievollzeit-Leute. Das waren so Momente, wo ich dachte, das würde ich gerne. Das hat sich jetzt ein bisschen erledigt. Und jetzt gibt es dieses eine, das ist ja auch ein bisschen so ein Kinder- oder Jugendlichen-Ding, so diesen ganz großen Traum. Ich finde, man soll sich den auch bewahren, aber ich habe irgendwie auch ein Traumleben.
Okay, vielleicht kann man das quantifizieren. Hast du ein Ziel für OMR, was ihr in absoluten Teilnehmerzahlen nochmal erreichen wollt?
Nee.
Gibt kein Ende der Fahnenstange?
Nee. Also es gibt natürlich irgendwann, du kannst jetzt kein 2-Tages-Event machen in Hamburg mit, weiß ich nicht, 100.000 Leuten, das wird nicht gehen. Ne? Also du wirst wahrscheinlich irgendwann 60.000, 70.000, 80.000 machen können. Das müsste infrastrukturell gehen. Dann ist da irgendwann eine Grenze, glaube ich. Ja. Aber auch da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Ich habe da eher so eine Philosophie, dass wir auch gar nicht so krass schnell wachsen wollen. Ich finde das immer ganz gut. Ich erzähle gerne häufig von dem ehemaligen Stabhochsprung-Weltrekordler Sergei Bubka. Den kennt man so meiner Generation. Er war so ein Russe, der hat über Jahrzehnte den Stabhochsprung-Weltrekord gehalten. Und der wusste genau, er kann irgendwie 6,30 Meter springen, weil er es im Training gemacht hat. Und der Weltrekord war damals aber bei 6 Metern. Und dann hat er halt irgendwie über Jahre bei offiziellen Wettkämpfen immer sagt, okay, jetzt springe ich 6,1 Meter, Weltrekord, toll. Und am nächsten immer gesagt, jetzt springe ich 6,2 Meter, und es gab keinen anderen, der so hochspringen konnte. Also der war klar, der ist jetzt irgendwie 20-facher, 30-facher Weltrekordhalter, weil er immer einen Meter aufgelegt und dann aufgehört hat, obwohl er genau wusste, ich kann noch mehr springen. Und so finde ich es eigentlich ganz cool, auch jetzt über unsere Teilnehmerzahlen nachzudenken.
Philipp, vorletzte Frage. Gibt es ein Thema, was du mit Sorge betrachtest in unserer momentanen gesellschaftlichen Entwicklung?
Ja, ich glaube, so wenn man halt Medien konsumiert, dann betrachten alle diese Themen mit Sorge, diese so ein bisschen sehr starke Ausdifferenzierung der Gesellschaft in so und sehr hohe Frustration in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, wo immer die herkommt. Das ist problematisch, finde ich. Ja, dass halt scheinbar viele Leute nicht zufrieden sind, sonst würden sie sich ja so nicht äußern. Irgendwie das gepaart auch mit so den negativen Seiten von Social Media, wie Social Media auf ganz viele junge Leute möglicherweise wirkt, finde ich problematisch. Und dann natürlich so das ganz große Klimathema. Ich glaube, das ist alles noch irgendwie heilbar. Das Klimathema habe ich einfach zu wenig Ahnung von. Ich lese immer mal wieder da was und dort was und manche sagen, das wird schon und andere sagen, es ist alles viel zu spät. das macht mir Sorge und das finde ich, macht mir auch häufig schlechte Laune, dass man so wenig machen kann, dass man auch irgendwie gefangen ist und alle gefangen sind. Dann sitze ich irgendwie im Flugzeug in Mallorca und sehe, da sind jetzt tausende von Leuten, die einfach machen, was so irgendwie rituell gemacht wird und die das null hinterfragen. Und tja, also wie man dagegen steuert, ob man dagegen steuern muss oder ob da eine Technologie kommt, die das alles löst, das sind so Fragen, wo ich manchmal mir Sorgen mache.
Philipp, vielen Dank. Ich glaube, Zeit ist langsam um. Wir haben dich jetzt kennengelernt. Wir wissen, Philipp Westermann aus Hamburg von den Online-Marketing-Rockstars, wie du zu dem geworden bist, wer du heute bist.
Vielen Dank. OMR musst du sagen.
OMR. Gibt es Online-Marketing-Rockstars so als ich?
Gibt es noch, aber wir fokussieren auf OMR.
Okay, von OMR, wie das passiert ist. Allerletzte Frage, wie in meinem Podcast. Welche ein, zwei oder drei Gäste würdest du uns für zukünftige Folgen empfehlen und warum?
Also, ich hatte jetzt gar nicht so lange Zeit nachzudenken, du hast mir schon mal gesagt, dass diese Frage kommt. Dann haben wir den Podcast angefangen und dann hatte ich jetzt irgendwie auf die Antworten konzentriert. Aber, wen ich auch cool finde, habe ich schon gerade erwähnt, auch häufig als Podcast-Gast höre, wer einen interessanten Lebenslauf hat, ist Matze Hilscher. Würde ich auch sagen, ist ein Freund, der selber früher Gitarrist war, spannenden Background hat, jetzt auch ein Medienunternehmen auf eine Art baut mit Vergnügen und mit dem Podcast-Hotel Matze, was er echt geil macht. Finde ich super. Von wem kann man jetzt noch viel lernen? Ich glaube, wer auch interessant ist, vielleicht ein ganz anderes Leben lebt in der Digitalszene, um auch mal eine Frau dabei zu haben, finde ich Verena Pauster, glaube ich, kann man auch empfehlen.
Was macht die?
Die macht verschiedene Sachen, die engagiert sich mittlerweile auch sehr stark für so Bildungsthemen, macht so Startup-Werkstätten in verschiedenen Städten, hat aber schon auch verschiedene Startups gemacht, so im Gaming-Bereich, für Kinder auch, die verkauft zum Teil, aber ist einfach so eine super connectete Digital-Business-Frau und Aktivistin schon fast. Finde ich ganz interessant. Und dritte Person, ihr habt ja schon ein paar so aus unserem Umfeld, so aus meinem Freundeskreis Fleming oder so, habt ihr schon alle gehabt, hast du gesagt, ihr sucht ja auch noch ein bisschen nach neuen. Klar, von dem man viel lernen kann, ist Sven Schmidt. Ja. Extrem kontrovers, ist Stammgast bei uns. Ne? Ich finde den, aber für mich ist es schon auch ein Typ, dem ich zuhöre. Ich teile wirklich nicht alles und finde auch, aber ich mag den und halte den für extrem interessant, was er innerlich zu sagen hat. Ja, dem kann man ja regelmäßig zuhören bei uns oder beim DS-Podcast. Das ist, wenn man sich für solche Themen interessiert, ist das schon top.
Super, alles klar. Dann haben wir spannende zukünftige Gesprächsgäste. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier sein durften. Wir verfolgen euch als Cheftreff OMR noch weiter mit großen Augen und versuchen viel, viel von euch zu lernen und von dir als Person.
Vielen Dank. Wir euch ab jetzt auch.
Okay, offiziell. Danke dir, Philipp.
Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.
So, das war unsere Folge mit Philipp Westermeier. Nachdem diese Folge beendet war, sind wir noch mit Philipp in das Sportzimmer gegangen und er hat easy 20 Klimmzüge gemacht. Auf jeden Fall ein krasser Typ. Wir hoffen wie immer, dass ihr viele wichtige Tipps mitnehmen konntet und ja, macht's gut und bis zur nächsten Folge.